Trash Talk. Ein Podcast über Psychologie im Sport.
Hallo, das ist Trash Talk. Wir reden in diesem Podcast über psychologische Herausforderungen im Sport und wir reden darüber, wie Athleten und Trainer mit diesen Herausforderungen umgehen können, also über Lösungen. Und nachdem wir gerade in der letzten Folge unseres Podcasts viel gelacht haben, wird es heute ernster. Wir sprechen darüber, welche Rolle die Corona-Pandemie bei psychischen Erkrankungen von Sportlern zurzeit spielt, aber auch über das Thema allgemein und welche Unterstützung es für Betroffene gibt. Wir, das bin zum einen ich, Birgit Reichert, ich bin Redakteurin bei Buten und Binnen und ich bin auch Sportpsychologin und coache Sportlerinnen und Sportler ja seit inzwischen 15 Jahren etwa. Wir, das ist aber auch Yannick Lovin.
Ja, moin. Ich bin Sportredakteur bei Radio Bremen und in meiner Freizeit Läufer, vor allen Dingen Mittel- und Langstreckenlauf. Ich mache das Ganze, ich sage ganz gerne, immer leistungsorientiert, also nicht nur zum Spaß, sondern es geht mir schon auch so ein bisschen darum, mich selbst zu verbessern. Und klar, da spielen psychologische Themen natürlich auch eine Rolle, also die Probleme, die man da so mit dem eigenen Kopf hat. Aber das Thema heute, das hat mich zum Glück bisher noch nicht so richtig beschäftigt.
Genau, zu dem Thema kommen wir gleich. Erstmal nochmal zu dem Wir. Da gehört nämlich noch jemand dazu. Wir haben nämlich immer einen Gast. Und das ist heute Marion Sulpricio, Sportpsychologin an der Sporthochschule Köln. Erstmal willkommen, Marion.
Hallo, grüße euch.
Ja, wir sitzen alle im Homeoffice, Yannick und ich in unseren Wohnungen in Bremen und Marion in Köln, nehme ich an, richtig?
Ja, in der Nähe von Köln, in einem kleinen Vorort.
Ah, okay. Marion, du arbeitest ja in der Abteilung Gesundheit und Sozialpsychologie und du beschäftigst dich da mit der psychischen Gesundheit von Spitzenathleten. Ja, und in diesem Zusammenhang bist du auch Geschäftsführerin der Initiative Mental gestärkt. Ich erlebe Mental gestärkt ja als Anlaufstelle für Athleten, für Trainer und auch für mich als Sportpsychologin. Wir beiden hatten, glaube ich, tatsächlich in den letzten Jahren auch mal Kontakt, weil ich Psychotherapeuten gesucht habe für einzelne Athleten, die ich gecoacht habe. Wir sprechen auch noch über deine Arbeit bei Mental gestärkt ausführlicher. Aber ist das so für eine allererste Vorstellung deiner Person korrekt oder möchtest du was ergänzen?
Ja, nee, das ist im Grunde richtig. Ich arbeite an der Sporthochschule ja als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Das heißt, ich bin da auch in Forschung und in Lehre eingebunden. Also jetzt auch gerade zu dieser Zeit natürlich eine Herausforderung, auch ein bisschen technische Herausforderung, klar. Und eben ein Hauptbestandteil meiner Arbeit ist die Geschäftsführung von Mental gestärkt, so wie du es gerade beschrieben hast.
Ja, wir haben uns entschieden, dieses ernstere Thema gerade jetzt aufzugreifen, weil es eine Studie gibt von der internationalen Fußballgewerkschaft FIFPRO. Diese Studie ist entstanden zusammen mit der Universität Amsterdam und sie sagt, Angstzustände und depressive Symptome haben bei Fußballprofis zugenommen, vor allem bei jungen Spielern im Ausland und zwar infolge der Corona-Pandemie. Also es gibt eine Zunahme an Symptomen im Vergleich zu vor Beginn der Corona-Pandemie im Vergleich zu jetzt. Das klingt jetzt erstmal für mich erschreckend, für viele vielleicht sogar überraschend. Kannst du erklären, weshalb die Pandemie bei Fußballprofis solche Symptome auslöst?
Ja, also aus der Sicht der Sportpsychologie und ja auch aus diesem Bereich der psychischen Gesundheit heraus würde ich sagen, es liegt sicherlich an der Zunahme der Unsicherheit, die durch die Corona-Pandemie jetzt ausgelöst wurde. Weil Unsicherheit ist etwas, was der Mensch gar nicht gut aushalten kann. Also man möchte immer alles gerne unter Kontrolle haben. Und ich glaube, dass jetzt durch die Corona-Pandemie gerade für die jüngeren Athleten die Perspektive so ein bisschen unklarer geworden ist, verschwommen ist, in Frage gestellt ist. Was mache ich hier überhaupt? Wenn ich dann keinen Plan B habe, und da komme ich jetzt auch schon so ein bisschen zu der Idee, was man machen könnte, dann wird es natürlich eng. Also ich habe im Prinzip nichts anderes außer diesen Fußball und mein großes Ziel ist einfach dort Spitzenathlet zu werden. Und dann fallen halt so andere Bereiche hinten runter, wenn ich mich auf dieses Ziel fokussiere. Aber die wären gerade jetzt im Moment ganz, ganz wichtig.
Ja, bevor wir vielleicht mal gucken, was man da machen kann, also jetzt zu den Lösungen hinkommen, was wir in dem Podcast ja dann auch immer schauen, wie man psychische Probleme angehen kann. Vielleicht nochmal Schritt zurück, ich würde gerne nochmal auf die Studie genauer gucken. Da wurden 1600 Profifußballer befragt und das Ergebnis war dann eben im Vergleich zu vor der Pandemie haben doppelt so viel über depressive Symptome und Angstzustände geklagt, also etwa 13%. Und es wurden vor allen Dingen Spieler befragt aus Frankreich, England und den Niederlanden. Deutschland war da nicht dabei. Aber was glaubst du, sieht das in Deutschland ähnlich aus oder ist es vielleicht nochmal anders gelagert?
Also ich würde jetzt vermuten, dass es in Deutschland ähnlich ist. Wir hatten Studien, die vorher gelaufen sind, auch mit deutschen Fußballern. Gerade die Vereinigung der deutschen Vertragsfußballspieler, die VDV, hat auch immer kleine Befragungen zur psychischen Gesundheit geschaltet und man hat eigentlich dort ein ähnliches Bild gefunden. Also von daher denke ich, das sieht bei uns genauso aus, weil das, was ich gerade schon ansprach, also die Ursachen der Zunahme von depressiven Symptomen, die hast du in Deutschland ganz genauso wie in den anderen Staaten.
Der Studie zufolge sind es ja vor allen Dingen junge Profifußballer. Was macht denn diese Gruppe so anfällig dafür? Würde man ja jetzt vermuten, dass sie das ist.
Ja, also wenn du jetzt in die Entwicklungspsychologie mal reinschaust, dann ist eben die Frage, gerade in dieser Zeit der Phase dieser jungen Adoleszenz, also das heißt junge Erwachsene oder erwachsen werdende, so kann man es ja sagen, Profifußballer, die sind natürlich in ihrer Persönlichkeitsentwicklung noch nicht so gefestigt. Und wir gehen davon aus, dass eben psychische Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung ganz eng miteinander verknüpft sind und dass auch so nur die Leistung optimal abrufbar ist. Und denn wenn du jetzt an einer dieser Schrauben drehst und da bist du gerade jetzt bei der Persönlichkeitsentwicklung, wird plötzlich irgendwas gestoppt, gebremst, verändert, dann leiden auch die anderen Felder darunter. Und das macht es dann gerade eben für den Jugendlichen, was ich am Anfang schon sagte, noch unsicherer. Was ist jetzt mit mir?
Jetzt reden wir ja über Profifußballer. Wie sieht es bei anderen Sportlern aus? Glaubst du, das ist da ähnlich?
Also die Erfahrungen in unserer Initiative zeigen, dass das eigentlich für alle Sportler und Sportlerinnen gleich gilt. Also man kann jetzt nicht sagen, es gibt einen Sport, der jetzt besonders anfällig ist für die Ausprägung solcher depressiver Symptome. Aber es ist natürlich jetzt gerade in dieser Zeit mit dem Fußball kommt auch oft die Frage, na ja, gut, man verdient ja auch viel Geld damit, ne? Das ist so ein bisschen die Begründung. Okay, ihr müsst das doch irgendwie besser aushalten, aber dem ist nicht so. Also das ist völlig egal, ob jetzt viel oder wenig Geld. Das ist nicht das, was gerade dann den Athleten in dieser Phase belastet.
Ja, warum spielt das keine Rolle? Also die meisten berufstätigen Menschen, die werden jetzt vielleicht auch ein bisschen polemisch sagen, eben wie du es auch ge gesagt hast, ja, die verdienen ja irgendwie hohe sechsstellige, siebenstellige Beträge, die brauchen sich um nicht viel kümmern, die haben jetzt viel Freizeit. Warum schützt sie das nicht gegen solche depressiven Symptome, von denen du gesprochen hast?
Ja, ich würde fast schon einen Schritt so weit gehen, zu sagen, das macht es eigentlich noch schlimmer. Weil wenn ich viel Geld für das kriege, was ich jetzt eigentlich ja gar nicht gut machen kann, dann ist es natürlich für mich noch vom Gefühl, von der Emotionalität noch schwieriger, das unter einen Hut zu bringen. Also ich betrachte ja mein Honorar nicht als eine Art Schmerzensgeld dafür, dass ich das jetzt aushalte, sondern ich möchte für etwas bezahlt werden, was ich dann auch wirklich abliefere. Und wenn ich dazu nicht in der Lage bin, dann ist das für mich ja auch nicht stimmig. Also das Selbstbild ist in diesem Fall auch stark gefährdet, gerade eben, wenn man viel Geld für das kriegt, was man macht.
Und das Profifußball heißt ja auch nicht Bundesliga, Premier League oder weiß ich nicht, wie heißt das in Spanien, Primera División oder so. Das heißt ja auch dritte Liga. Ich weiß gar nicht, wann geht's los? Wann nennt man Fußball eigentlich?
Ja, das ist auch nicht so ganz festgelegt, aber im Grunde kannst du ja sagen, wenn man Geld dafür bekommt, dass man es macht, und das fängt ja auch schon beim Fußball zum Teil in der Landesliga an, also die kriegen auch schon ganz gute Summen. Und wenn man jetzt als Jugendlicher da drin ist in dieser, sagen wir mal, in diesem System, dann geht es dem eigentlich schon ganz gut. Mit seinem Fußballspiel verdient er schon richtig Geld. Deswegen ist ja auch oft diese Motivation, sich in einem anderen Bereich aber ebenso gut zu präsentieren, eben auch fit zu werden. Ich sage jetzt mal einfach, einen guten Beruf zu lernen, vielleicht auch zu studieren neben dem Fußball, ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, ne? Und ich meine, das wisst ihr auch, es gibt Trainer, die sagen ihren Athleten, ja, lass das mal mit dem Abitur sein, geh du mal lieber Fußball spielen. Das geht eigentlich ja gar nicht. Das ist ja furchtbar für die Jugendlichen. Da verbaut man sich mit so einer Bemerkung die Zukunft.
Also ich meine tatsächlich, der letzte, den ich gehört habe, der sowas gesagt hat, war Felix Magath, so in der Öffentlichkeit. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das heutzutage noch so gang und gäbe ist, dass Trainer sowas sagen, also jedenfalls öffentlich. Also ich würde noch mal einmal auf die Symptomatik gucken. Ne? Depressive Symptome, Angstzustände, mir ist eine Sache dabei ganz wichtig. Das heißt ja nicht gleich, dass man eine psychische Erkrankung hat. Also wenn jetzt Fußballer oder junge Fußballprofis davon sprechen, dass es vermehrt bei ihnen aufgetreten ist, sprechen wir wahrscheinlich von depressiven Verstimmungen und nicht von ernstzunehmenden psychischen Erkrankungen, richtig?
Ja, also das muss man bei diesen Befragungsstudien sowieso immer im Hinterkopf haben, ob das methodisch jetzt tatsächlich so sauber ist. Ich würde sagen, man kann hier in gar keinem Fall von einer Diagnose sprechen. Also die haben jetzt keine Depressionen. Aber natürlich kann ich sagen, ja, ich habe in letzter Zeit Schlafprobleme oder mir geht's nicht so gut. Was eigentlich gar nicht geht, wenn ich jetzt einen Athleten frage, hast du in letzter Zeit depressive Symptome bei dir festgestellt? So diagnostiziert man in gar keinem Fall, sondern ich brauche verschiedene Items, die dann am Ende, also Items im Sinne von Unterfragen, die dann als Gesamtpaket nachher sowas möglich machen wie eine Diagnose. Und um es tatsächlich wirklich festzustellen, müssten die Athleten alle bei einem Psychotherapeuten, Psychiater gewesen sein, der dann diese tatsächliche sogenannte Differentialdiagnose fällt.
Ist es denn gut, dass jetzt wieder Fußball gespielt wird? Geht es denn jetzt allen wieder besser? Frage ich jetzt mal so ganz platt.
Also ich habe in letzter Zeit ja mehrere Interviews auch von Kollegen gehört, auch von renommierten Wissenschaftlern, aber auch angewandten Sportpsychologen. Und da gibt es so unterschiedliche Ansichten, also nicht in der Community, sondern es gibt unterschiedliche Spielertypen, die da auch unterschiedlich mit umgehen. Für manche ist das ganz sicherlich jetzt wieder ein Gewinn, zu sagen, wow, wir sind wieder zurück, wunderbar, wir spielen wieder Fußball, also wir machen das, was wir können. Für andere, und da geht's natürlich jetzt mit dem Thema Geisterspiele weiter, ist das natürlich eine seltsame Situation, eine Situation, in denen sie vielleicht auch ihre Leistung gar nicht abrufen können, weil ihnen dieser Zuspruch vom Publikum fehlt. Es gibt verschiedene sozialpsychologische Prozesse, die dahinter sind. Also soziale Erleichterung beispielsweise. Ich bin richtig gut, wenn ich angefeuert werde. Es gibt aber Leute, die haben soziale Hemmung, wenn da das Stadion rappelsvoll ist. Und ich bin vielleicht auch gerade ein ganz junger Athlet. Ich sehe diese 50.000 Leute, dann kann das für mich auch eine Bedrohung sein. Die müssten jetzt natürlich sagen, hey, cool, jetzt kann ich mal einmal so aufspielen, wie ich das eigentlich kann, ohne dass ich mich durch das Publikum beeindruckt fühle.
Was jetzt die Spieler angeht, die sagen, okay, mir geht's im Moment nicht so gut. Was würdest du denen empfehlen? Sollten die am besten mit der Situation umgehen?
Man müsste jetzt so ein bisschen reingucken, wo ist denn jetzt genau die Ursache? Also warum geht's dir denn jetzt gerade nicht gut? Was fehlt dir denn? Mhm. Was würde dir denn helfen, um jetzt wieder auf einem Wohlbefindenslevel zu kommen, wo du sagst, so ist wieder alles in Ordnung. Also ich würde es immer in der Kommunikation mit dem Athleten klären, was man machen kann. Es gibt keine Rezepte und ich kann jetzt nicht sagen, ja okay, die sollen mal alle eine halbe Stunde mentales Training machen und dann geht das schon. Aber zum Beispiel mental sich vorzubereiten auf das, was jetzt passiert, was jetzt kommt, davon bin ich immer ein Fan. Egal, ob ich eine Verletzung habe oder ob jetzt eine Corona-Pandemie ist, wenn ich in meinem Kopf schon mit Dingen mich beschäftigt habe und das mental geübt habe. Und Birgit, du weißt es ja auch, Sportpsychologie geht ganz viel über diese Schiene, etwas vorwegzunehmen, was dann passiert, wo man sagt, hey, kenne ich schon, habe ich schon erlebt, weil ich es mir vorgestellt habe. Und da arbeite ich mit Vorstellungsregulation, ein ganz tolles Tool eigentlich.
Ja, da würde ich gerne dran anschließen. Wir haben vor 3-4 Wochen mit dem ehemaligen Fußballprofi Jerome Polenz gesprochen. Der hat hier unter anderem auch in Bremen gespielt, dann längere Zeit in Australien. Und der hat gesagt, für ihn war es ganz wichtig, Rituale zu haben. Und wenn es jetzt zu meinem Ritual dazugehört, im Spielertunnel zu stehen und diese Atmosphäre aufzusaugen und die Fans schon mal zu hören und wie du es ja auch gesagt hast, dass mich das dann unheimlich pusht vielleicht auch, wie schaffe ich es denn, sowas Etabliertes wie ein Ritual dann umzustellen und trotzdem dann meine Leistung abrufen zu können?
Ja, also Rituale sind, wie das Wort ja auch sagt, sind auch so was Eingefahrenes, was man immer wiederholt. Und du hast natürlich völlig recht mit der, sagen wir mal, kritischen Frage, wie kann ich ein Ritual jetzt so kurzfristig schnell ändern? Wenn mir doch gerade genau dieses Publikum und diese Atmosphäre, wenn mir das was gegeben hat. Was man machen kann, und das ist jetzt wirklich eine klassisch angewandte sportpsychologische Technik, ich kann mir ja versuchen, mein Publikum auch vorzustellen. Je besser meine Visualisierungs- und auch meine Fantasie ist, also diese Fähigkeit, sich Sachen einfach vorzustellen, dann gibt es tatsächlich Studien, die sogar beweisen, dass diese Vorstellungskraft das Gleiche in dir bewirkt, als wenn du es wirklich erlebst. Das heißt, eine lebhafte Visualisierung von einer Situation kann mir da ganz super helfen und ich muss gar nicht so viel wirklich von den Zuschauern hören. Ich stelle sie mir einfach vor oder ich erinnere mich an einen Best Moment, Moment of Excellence, so nennen wir das auch in der Sportpsychologie. Also als ich richtig gut performt habe und die haben alle gejubelt und geklatscht. Und da kann ich natürlich, wenn ich das mir lebhaft wieder abrufe, habe ich im Prinzip die gleichen hormonellen Veränderungen im Körper und die gleichen emotionalen Zustände, die ich wieder wachrufe.
Genau, ja, sind sehr gute Möglichkeiten. Die Frage war ja, was Athleten tun können, um sich zu schützen. Was kann denn mental gestärkt tun, um Athleten zu unterstützen?
Ja, also mental gestärkt ist tatsächlich mit dem Ziel entstanden, die sogenannte Prävention bei den Athleten zu fördern. Aber nicht nur präventiv, also das heißt im Sinne von ja vorher die Athleten stark machen, sondern auch dann, wenn sie nicht stark sind, in dem Moment, wo sie Hilfe brauchen, beispielsweise von einem Sportpsychologen, so wie du auch arbeitest, Birgit, aber eben auch von Psychotherapeuten, wenn es tatsächlich in diesen Grenzbereich geht. Wir haben ja oft diese Grenzbereiche, erst fühlt er sich nicht so richtig wohl und dann wird er auch schlechter im Spiel, nehmen wir jetzt mal einen Fußballer. Und dann stellt sich aber irgendwie raus, das hat alles doch ein bisschen tieferen Grund und es könnte sowas dahinter stecken wie eine depressive Verstimmung, eine Depression, eine Angststörung. Und da ist dann genau der Psychotherapeut gefragt, beziehungsweise der Psychiater, um auch dort eine Diagnose zu stellen. Und mental gestärkt unterstützt jetzt den Athleten im Finden dieser optimalen Ansprechpersonen. Das heißt, wenn jemand sagt, ich kann nicht gut mit Druck umgehen, dann würde mental gestärkt ein sportpsychologisches Coaching vermitteln. Wenn jemand sagt, ich glaube, ich habe irgendein Trauma, was ich nicht überwunden habe und deswegen kann ich plötzlich nicht mehr aufs Spielfeld gehen, unbelastet, dann brauche ich natürlich einen Psychotherapeuten, der sich mit ihm beschäftigt. Also wir klassifizieren so ein bisschen die Anliegen, die die Athleten haben und vermitteln dann die optimale Hilfe. Das ist so das Grundgerüst von mental gestärkt. Darüber hinaus gibt es aber auch viele Informationsveranstaltungen, weil, das wisst ihr auch, psychische Gesundheit, psychische Erkrankungen, das ist immer noch so ein bisschen stigmatisiert, das will keiner so richtig gerne haben und kriegt man auch nicht so richtig in die Athleten rein, dass sie sagen, ja, hey, ich kann damit genauso umgehen wie mit einem Kreuzbandriss. Also da sind wir noch lange nicht. Das psychische Erkrankungen werden immer noch gerne so ein bisschen unter den Teppich behandelt und das heißt, die Offenheit ist nicht da. Deswegen müssen wir ganz viel Informationsarbeit noch leisten. Die Trainer überzeugen, dass sie zum Beispiel auch mit einem ganz kleinen, sagen wir mal, schlecht formulierten Satz auch ein junges Mädchen beispielsweise in eine Essstörung treiben können. Das gibt es, dass Trainer einfach dann nicht den richtigen Ton treffen. Und obwohl das vielleicht in der Sportart so gang und gäbe ist, ich spreche jetzt über Sportarten, wo jetzt auch Gewichtsklassen eine Rolle spielen, haben wir ja in ganz vielen Sportarten, also Eiskunstlaufen, Turnen, aber auch Judo und Ringen, alle müssen da irgendwie eine bestimmte Gewichtsklasse erreichen. Beim Bootsfahren sogar, es gibt Bootsklassen, wo die Gewichte festgelegt werden. Und wenn der Trainer sagt, hey, du bist zu fett, du musst mal ein bisschen abnehmen, dann kann der eine Athlet damit vielleicht umgehen und jemand anders entwickelt daraus eine ganz schwere Essstörung. Also da geht es darum, die Trainer zu sensibilisieren, natürlich auch immer den Athleten Ressourcen an die Hand zu geben, dass sie mit solchen Sprüchen, sage ich mal, auch besser umgehen können.
Das sind jetzt so zwei Bereiche, habe ich jetzt daraus gehört. Das eine ist, die Athleten zu unterstützen, wenn sie in einer Situation sind, wo sie möglicherweise psychotherapeutische Hilfe brauchen, also die Therapeuten finden. Das andere ist Sensibilisierung, Traineraufklärung, vielleicht Kommunikation stärken. Jetzt ist meine Frage, hat sich denn, also die Initiative Mental gestärkt, die ist doch auch nach dem Tod von Robert Enke entstanden und auch in gewisser Weise als eine Folge daraus. Ist das richtig?
Ja, genau, das ist richtig. Also der Suizid war im Prinzip natürlich ein sehr tragischer Anlass, so eine Initiative zu gründen. Aber die Robert-Enke-Stiftung, vor allem dann aber auch die VBG, das ist die Verwaltungsberufsgenossenschaft, die alle Athleten, also Profiathleten in Deutschland versichern. Und die VDV, diese kleine Spielergewerkschaft, die haben sich im Grunde zusammengeschlossen, also zusammen mit uns von der Sporthochschule, um zu sagen, wir müssen irgendwas machen, damit sowas eben nicht passiert, dass so etwas sich nicht wiederholt. Natürlich hat man jetzt bei Robert Enke bei dieser Form von Depressionen, das ist schon ein ganz besonderer Fall. Also sowas gibt's jetzt auch nicht ständig und alle Tage, weil das eine ganz, ganz schwere endogene Form von Depression ist. Aber wenn jemand eben auf dem Weg dahin merkt, hey, irgendwie komme ich mit Druck nicht klar. Und Theresa Enke, also seine Frau, hat erklärt, dass er zum Teil gar nicht aus dem Bett gehen wollte, aber der Fußball hat ihn eigentlich doch noch getragen. Also das heißt, hier ist der Sport natürlich auch eigentlich eine ganz, ganz wichtige Ebene und Struktur gewesen, die man ihm eigentlich auch nie hätte wegnehmen sollen. So hat man ja auch nicht, aber das hat sich dann so aufsummiert, dieses Gesamtpaket.
Ja, da muss ich mich kurz als nicht wissend outen, aber endogene Depression, das heißt genau?
Also das sind Formen von Depressionen, die jetzt endogen vom Inneren, also das heißt der innere Stoffwechsel ist da so stark beeinträchtigt, dass der auch wenn er eine gute Psychotherapie macht, und er hatte ja zum Beispiel auch einen guten Psychiater, und sein Vater war selbst auch, soweit ich weiß, psychologisch geschult und er hat eine tolle Familie, also dass alle diese Faktoren, die eigentlich positiv waren, nicht diesem endogenen Ursprung der Erkrankung entgegenwirken konnten. Das hat nicht geklappt. Aber normalerweise funktionieren Therapien eben so, dass man ganz viel über diese kognitiven Gedanken, über diese dysfunktionalen Gedanken des Depressiven, dass man sich damit auseinandersetzt und dass man mit ihm trainiert, dass er das nicht so denkt, sondern dass er positiver die Dinge sieht.
Ja, vielleicht ganz konkret, wie arbeitet ihr dann mit den Athleten, mit den Sportlern, die sich an euch wenden?
Ja, ich persönlich bin ja keine Psychotherapeutin. Ich bin Psychologin und habe natürlich gewisse Zusatzqualifikationen und Ausbildungen, aber ich darf eigentlich gar nicht therapieren. Wenn ich jetzt reingucke, wie jetzt mit Athleten gearbeitet wird, die depressiv sind, und mal wenn ich einen Psychotherapeuten frage, die sagen ja, im Grunde ist es nicht viel anders, als wenn ich mit jemand arbeite, der kein Athlet ist. Also ich kann auch mit einem Manager mit ähnlichen Tools, mit ähnlichen, sagen wir mal, Maßnahmen arbeiten, um ihm zu helfen in seiner Erkrankung. Und so läuft die Therapie auch ab. Vor dem Hintergrund allerdings, und das ist für uns auch immer wichtig, dass unsere Therapeuten und Psychiater im Netzwerk diesen sportlichen Aspekt des Klienten auch verstehen. Also dass man jetzt sagt, naja, mach mal 2 Wochen Pause, dann ist das wieder gut. Das kann man vielleicht mal, einen Manager kann man rausholen aus seinem Hamsterrädchen. Für den Athleten, und das habe ich ja gerade schon angesprochen, ist das ja oft gar nicht möglich. Also die können nicht aussteigen und sagen, ich trainiere mal 2 Wochen nicht, dann können sie halt einfach auch schon fast nicht mehr zum nächsten Wettkampf fahren.
Die Psychotherapeuten, die werden meines Wissens ja auch nochmal extra geschult, die dann mit euch kooperieren. Wie sieht so eine Schulung aus? Was ist da der Inhalt?
Die Psychotherapeuten und Psychiater haben eine eigene Dachorganisation. Das ist die DGPPN. Und die DGPPN, Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde, so nennt sich das. Und die sitzen mit dem Hauptsitz in Berlin und machen dort einmal im Jahr eine Schulung, die sehr sportspezifisch ausgerichtet ist und wo dann eben Psychotherapeuten, Psychiater teilnehmen können, um diesen Hintergrund des Leistungssports zu verstehen. Da sprechen dann ganz renommierte Psychiater, Psychotherapeuten, die selber auch aus dem Leistungssport kommen. Also beispielsweise, jetzt fällt mir leider kein Name ein, ist auf jeden Fall so, dass dort der Bezug zum Leistungssport immer nochmal dargestellt wird. Vor allem auch vor dem Hintergrund Doping, ne? Also man kann jetzt nicht als Psychiater irgendwelche Medikamente verschreiben, die auf der Dopingliste stehen. Damit tut man dem Athleten auch nichts Gutes.
Ich finde das ganz wichtig mit den extra Schulungen, weil meine Erfahrung auch ist, dass Trainer natürlich zu Recht sich auch nicht auskennen mit psychischen Erkrankungen. Es gibt ja auch gar keinen Grund, warum sie das sollten. Aber dass die Kommunikation darüber auch schwierig ist. Also ich habe tatsächlich auch Fälle gehabt. Zum Beispiel einmal einen sehr jungen Sportler, den ich auch länger betreut hatte und der eine Angststörung entwickelt hat, die nichts mit Wechsel, also man muss sich das ganz klar so vorstellen, das hat gar nichts mit Wettkampfangst zu tun. Der hatte eine Angststörung, also Angstzustände plötzlich, konnte nicht mehr wegfahren und solche Sachen. Und das war mir halt relativ schnell klar und die Kommunikation mit den Trainern war aber gar nicht so einfach, das zu erklären, dass der jetzt nicht mit zum Turnier fliegen kann. Und weil es halt auch schwierig ist, zu erklären, dass da jetzt ein psychologisches Phänomen vorliegt, das schwerer wiegt als er wird nervös oder führt negative Selbstgespräche. Und da glaube ich, ist das gut, wenn Psychotherapeuten geschult sind, vielleicht auch die Gespräche mit Trainern darüber gut so zu führen, dass es halt auch leicht verständlich und akzeptabel für Trainer ist.
Ja, genau. Also da würde ich mich auch voll anschließen. Hast völlig recht. Die einzige Sache, die wir dann natürlich noch beachten müssen, ist das ganze Thema Schweigepflicht. Das heißt, wenn der Athlet jetzt sagt, ich möchte nicht, dass du mit meinem Trainer darüber in irgendeiner Art und Weise sprichst, dann ist für die Sportpsychologen oder auch für die Psychotherapeuten natürlich ganz klar, dass da die Grenze ist. Es gibt aber viele Athleten, die wünschen sich das und sagen, Mensch, kannst du nicht mitgehen zu meinem Trainer und kannst ihm sagen, was mit mir ist oder warum ich jetzt nicht, wie du es gesagt hast, mitfahren kann zu einem Wettkampf. Und wenn der Athlet das dann möchte, dann ist es natürlich klar, dass man da hilft. Aber wie gesagt, Schweigepflicht immer noch auch ein Thema, weil viele Sportler auch noch denken, dass die Sportpsychologen mit dem Trainer so ein bisschen unter einer Decke stecken und dann am Wochenende entscheiden, ja, der hat im Moment irgendwie ein psychisches Problem, der darf nicht spielen, den lassen wir mal draußen. Und das ist natürlich, das stimmt nicht. Also das heißt, die Sportpsychologen sind schon verpflichtet, dort zugunsten des Athleten zu arbeiten.
Wie sieht das denn überhaupt bei der Initiative Mental gestärkt aus? Wie viele Anfragen bekommt ihr? Zum Beispiel so eine Anfrage, wie ich sie halt mal an euch geschickt habe. Ich habe einen Athleten, der einen Psychotherapeuten in der Region XY braucht. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Ja, also in den letzten, es hat sich ja anfangs 2011 ja erstmal ein bisschen etablieren müssen, aber man kann jetzt 2020 so ungefähr sagen, dass um die 80 Athleten im Jahr sich melden. Wobei jetzt eben nicht 80 Personen dabei sind, die alle einen Psychotherapeuten suchen, sondern wir haben eben auch die Anfragen nach sportpsychologischem Coaching. Und da ist es ungefähr Hälfte, Hälfte. Also die Hälfte braucht einfach nur eine Unterstützung, mit Leistungsdruck beispielsweise umzugehen oder eben mit Trainerbemerkungen umzugehen. Und die andere Hälfte sagt, ich habe, glaube ich, eine depressive Erkrankung oder ich habe irgendwie ein ganz konkretes klinisches Problem und dann vermitteln wir die Psychotherapeuten und Psychiater.
Wenn du dir diese 9 Jahre jetzt anschaust, seitdem ihr euch etabliert habt, du hast es schon mal gesagt, also es ist immer noch ein Tabuthema oder ein schwieriges Thema in der gesamten Gesellschaft, psychische Probleme. Aber wie hat sich das bei euch entwickelt? Also würdest du sagen, das geht schon in die richtige Richtung, dass es akzeptierter, sich psychologische Hilfe zu holen, auch im Sport und gerade im Leistungs- und Hochleistungssport?
Ja, also die Entwicklung kann man ganz klar so erkennen. Also es ist tatsächlich etabliert, dass man jetzt auch sich eher Hilfe sucht, dass man zugeben kann, dass dort ein Sportpsychologe hilft oder vielleicht mit einem Verein auch beschäftigt ist. Wir haben zum Beispiel in den Nachwuchsleistungszentren in den ersten 3 Ligen, also im Fußball, haben wir jetzt vielleicht auch ein bisschen durch mental gestärkt getriggert, das so hingekriegt, dass die DFL jetzt praktisch einen Sportpsychologen in jedem Nachwuchsleistungszentrum als Pflicht ansieht, um dieses Nachwuchsleistungszentrum dann zu zertifizieren. Das heißt, alle NLZs bemühen sich auch jetzt, sportpsychologisches Personal zu haben, sodass eben auch schon junge Athleten wissen, okay, sportpsychologisches Training ist genauso wichtig wie Technik, Taktik, Kondition und ich kann mich eben an diese Person wenden. Und das hat sich schon, finde ich, ganz gut entwickelt. Aber, und deswegen habe ich ja eben gesagt, es gibt immer noch Stigmatisierung, man hat immer noch Luft nach oben, also es könnte immer noch offensiver dieses Thema behandelt werden und in der Öffentlichkeit auch dargestellt werden.
Was fehlt denn da noch? Wie kann man das denn noch mehr in den Fokus rücken?
Ich würde es mir wünschen, dass es noch mehr zu einer Normalität wird, sich auch auf dieser Ebene gut vorzubereiten, also für den Sport, den man macht, sei es im Leistungssport, aber auch in, es gibt ja auch ambitionierten Freizeitsport, so dass man dort auch sagen kann, die Athleten brauchen also eine gewisse Kompetenzen, gewisse Ressourcen, die sie frühzeitig lernen. Und ich bin ein ganz absoluter Freund davon, auch schon ganz früh mit sportpsychologischen kleinen, man kann das ja auch als Spielchen verpacken, kleine Spiele, kleine Tools, kleine Maßnahmen mit ganz, ganz jungen Kindern schon zu machen, damit sie merken, das ist nichts Ungewöhnliches, wenn ich jetzt irgendwie mit meinem Kopf auch meine körperliche Leistung unterstütze. Und wenn ich dann da ein Problem bekomme, dann gibt es auch Hilfen. Genau wie ich, wenn ich jetzt eine Verletzung habe, brauche ich halt ein Jahr, um, also nehmen wir mal einen Kreuzbandriss, brauche ich ein Jahr, um wieder reinzukommen in den Sport. Wenn ich jetzt eine Depression habe, brauche ich auch ungefähr ein Jahr. Und das ist aber genauso, also das würde ich mir wünschen, dass es genauso etabliert wird, das zu sagen und diese Zeit dann auch zu bekommen. Also diese Zeit zur Erholung, zur Regeneration, zur Genesung zu bekommen.
Heißt es auch, dass die oder so eine gewisse sportpsychologische Grundausbildung auch in die Trainerausbildung dann mehr mit reinfließen müsste? Weil es kann sich ja jetzt nicht jeder Verein einen Sportpsychologen leisten oder selbst im Zusammenschluss mit mehreren Vereinen kann ich mir vorstellen, doch eher schwieriger zu organisieren, dass man auch jugendlichen Sportlern, Kindern mal so einen Zugang zu sportpsychologischen Themen ermöglicht.
Ja, also da hast du genau recht. Das ist nämlich eine Frage auch der Finanzierung und viele Vereine, Verbände investieren dann lieber noch in den dritten Athletiktrainer oder in den neuen zweiten Sportarzt oder Physiotherapeuten und könnten natürlich aber genauso gut auch einen sportpsychologischen Betreuer einstellen. Also da ist so ein bisschen noch die, sagen wir mal, die Verschiebung in Richtung der Sportpsychologie noch nicht so richtig passiert. Das ist auch noch ein Punkt. Was du jetzt gesagt hast, in die Trainerausbildung reinbringen, das wird in vielen Verbänden schon sehr gut gemacht. Aber man muss ja auch sagen, der Trainer ist ja nachher nicht der Psychologe. Also er kann sich ja nicht, nur weil er jetzt ein bisschen Know-how bekommen hat in den Fortbildungen, ersetzt er nicht plötzlich dieses sportpsychologische Personal. Also von daher würde ich mir wünschen, dass man da einfach vielleicht noch die Prioritäten ein bisschen mehr verschieben kann.
Es ist auch ganz wichtig, dass der Trainer nicht der Sportpsychologe ist, möchte ich jetzt mal so aus meiner Praxis als Sportpsychologin sagen. Ich habe, glaube ich, eine Generation begleitet, als sie ins Sportinternat kam, mit 12 etwa, bis sie so, ja, ich glaube, ungefähr 16, 17, 18 waren. Und da ist ja das Verhältnis zum Trainer, die Zusammenarbeit mit dem Trainer oft auch Thema bei den Kindern und Jugendlichen. Und mit solchen Sachen können sie natürlich nicht zum Trainer selber gehen, wenn das möglicherweise gerade da einen Konflikt gibt oder wenn man da irgendwelche Fragen hat. Und dafür ist es ja ganz gut, dass es eine Sportpsychologin gibt, mit der man das besprechen kann, wo man viel Vertrauen zu haben kann, um da mögliche Konflikte zum Beispiel aufzulösen. Und das geht mit dem Trainer selber gar nicht. Was Trainer natürlich lernen können, das ist, wie kommuniziere ich mit meinen Athleten und mit meinen Athletinnen. Ich finde das ganz spannend, was du gesagt hast. Ein falscher Satz kann möglicherweise schon etwas auslösen, zum Beispiel wenn es um Sportarten geht, wo man eine bestimmte Gewichtsklasse einhalten muss. Das ist immer sehr riskant und Trainer dafür zu sensibilisieren, ist extrem wichtig. Also ich möchte mal ein Beispiel aus meiner Zeit mit den Jugendlichen sagen. Da hat ein Athlet etwas gewonnen und das war auch ganz toll für sein Alter und sehr bemerkenswert. Und der hat dann, nachdem er das gewonnen hat, ein halbes Jahr überhaupt gar nichts mehr gewonnen. Und es war, als er das gewonnen hat, gab es eine große Aufregung. Ich möchte versuchen, jetzt anonym zu bleiben, deswegen klingt das hier alles so ein bisschen kryptisch. Und dann kamen die Trainer zu mir und haben gesagt, Mensch, was ist denn da los? Kannst nicht mal was mit dem machen? Und dann habe ich mich mit dem getroffen. Und dann stellte sich heraus, auch relativ schnell, dass nachdem er das gewonnen hatte, haben viele Menschen gratuliert und einer, ein Funktionär, hat dann ihm gratuliert mit den Worten, ach, herzlichen Glückwunsch, aber denk dran, es kann auch ganz schnell wieder bergab gehen. Ich muss jetzt ein bisschen lachen, weil es hat ja gar nicht böse gemeint, was er da gesagt hat, aber das hat bei dem jungen Sportler, der ja auch noch nicht so stabil ist in seiner Persönlichkeit, natürlich was ausgelöst. Und ich kann euch sagen, was, oder ihr könnt dreimal raten, woran er jetzt immer gedacht hat. daran, dass es auch schnell wieder bergab gehen kann. Und mit diesem Gedanken oder mit diesem Gefühl ist er in jeden Wettkampf gegangen und hat einfach nichts mehr gewonnen. Jetzt hat das mit ihm, die Zusammenarbeit, sehr gut geklappt. Wir haben das Problem schnell identifiziert und mit verschiedenen Methoden konnten wir es auch schnell lösen. Das lag aber auch nur daran, weil ich als Sportpsychologin eng mit diesem Verband kooperiert habe und die dann zu mir gekommen sind. Wenn es keinen Sportpsychologen gibt, kannst du solche Sachen eben nicht so schnell auflösen. Und deswegen ist es ganz wichtig, die Trainer, gerade was Kommunikation, Trainer, Athleteninteraktion angeht, zu schulen, aus meiner Sicht.
Ja, ich würde da auch sogar noch anschließen, das passt ganz gut zu deinem Beispiel. Es gibt ja dann auch viele junge Athleten, die dann aufhören, ne, die also praktisch auch dem System Leistungssport verloren gehen, weil ein Trainer jetzt so eine Bemerkung gemacht hat. Also Dropout ist ja dann eine Lösung, die der Jugendliche dann eher sieht, als zu sagen, okay, ich glaube, ich brauche jetzt mal einen Sportpsychologen, der das mit mir aufarbeitet, sondern der sagt dann zu seinen Eltern, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich gehe da nicht mehr hin. Und das haben wir eben häufig, oder das erfahre ich auch häufig von Athleten, dass dann Eltern mich anrufen und sagen, ja, er will da nicht hin, aber eigentlich kann er es gut und es macht ihm auch eigentlich Spaß. Was ist da jetzt passiert? Wir wissen es nicht. Und dann geht im Prinzip so diese Betreuung los, wie Birgit das beschrieben hat, dass man dann auch erstmal schaut, wo ist die Ursache für das, was der junge Athlet an Emotionen dort erlebt und warum er jetzt einfach nur noch diesen Dropout als einzige Handlungsalternative sieht.
Ja, wie häufig kommt das vor, dass ihr beide Athleten dann oder dass ihr zu dem Ergebnis zusammen mit dem Athleten oder der Athletin kommt, es ist vielleicht wirklich besser, aus dem Sport auszusteigen und unter welchen Umständen?
Also das kommt auf jeden Fall vor, aber ich würde es jetzt nicht als ein häufiges Ereignis bezeichnen. Aber es gibt manchmal eben einfach keine bessere Lösung, außer diesen Ausstieg zu begleiten. Und dann sind wir als Sportpsychologen natürlich auch gefragt, diesen Ausstieg gut hinzukriegen. Manchmal ist das eben der Betreuungsanlass. Ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt machen soll, wie ich aufhören soll. Ich weiß nicht, was danach kommt. Ich habe ganz am Anfang von Unsicherheit gesprochen, von einem fehlenden Plan B. Das ist ja auch nochmal für Athleten immer eine ganz große Hürde, zu sagen, ich lasse meinen Sport jetzt einfach zurück und was mache ich aber dann? Also dann kommt vielleicht auch danach das große Loch und die große depressive Verstimmung und das muss man natürlich vorher alles ganz gut abwägen und vorbereiten.
Also für mich ist sportpsychologische Betreuung im Nachwuchssport enorm wichtig. Aber Marion hat es schon angesprochen, genauso wichtig ist es auch, Sportlern zu helfen, die aus dem Sport aussteigen. Das passiert ja jetzt auch nicht ständig im jungen Alter so. Karriereende, solche Sachen zum Beispiel, da passiert das. Und da gehört die zu der sportpsychologischen Arbeit eben auch Hilfestellung leisten, wie man den Ausstieg aus dem Leistungssport gut vorbereitet. Das fängt nicht an mit dem letzten Wettkampf, dass man sich dann überlegt, wie geht's jetzt weiter, sondern das fängt deutlich vorher an.
Aber es betrifft ja dann vor allen Dingen wirklich absolute Hochleistungssportler oder betrifft es auch Sportler, die jetzt nebenbei immer schon ein bisschen studiert haben, eine Ausbildung gemacht haben? Also bei denen kann ich mir ja schon vorstellen, der Ausstieg ist dann leichter und ja irgendwie dann auch schon vorbereitet. Ich denke mir dann immer, es trifft ja Leute schwerer, die jetzt klassischerweise Profifußballer sind oder auch sonst in den anderen Top-Ligen in Deutschland im Eishockey, im Handball, im Basketball gutes Geld verdient haben und dann vielleicht auch manchmal überraschend, weil sie keinen neuen Vertrag mehr bekommen, weil eine Verletzung dazukommt, ja, zum Karriereende gezwungen sind und dann so vor dem großen Nichts stehen. Wie ist das?
Nee, also das ist schon ganz genau eben ein Punkt. Karriereende ist genau der Moment, wo man eigentlich darüber reflektieren muss, was habe ich bisher erreicht, was will ich noch erreichen? Ich bin jetzt wieder in meinem Konstrukt der Persönlichkeitsentwicklung. Was liegt jetzt in den nächsten Jahren an Entwicklungsaufgaben vor mir? Und das kann ich, ob ich jetzt 38 bin oder 29 oder 25, es gibt eigentlich immer Entwicklungsaufgaben, wenn wir da in die Entwicklungspsychologie reinschauen, auf die ich mich konzentrieren kann in der nächsten Zeit. Und wir haben auch, es gibt Studien, die tatsächlich belegen, dass die Entwicklungsaufgaben bei einem leistungsorientierten Sportler verschoben sind. Also dass man beispielsweise, ich nehme jetzt mal wieder die Pubertätszeit, dass man als Leistungssportler in der Pubertät eigentlich mehr damit beschäftigt ist, richtig gut zu werden, dass man vielleicht in ein Sportinternat geht, seine Familie verlässt und schon so ein bisschen mehr selbstständig wird, in dieser Hinsicht das Leben zu gestalten, dass man aber auf der anderen Seite die Entwicklungsaufgaben wie einen Partner zu finden, also die erste Sexualität, dass man sowas wie eine gute Peer-Group bekommt, dass das alles ein bisschen verzögert wird und dass man das erst später löst, also diese Entwicklungsaufgabe löst, weil sie durch dieses Sportsystem an einem anderen Zeitpunkt wichtig wird. Und jetzt wieder zurück zum Karriereende. Für mich ist da auch ganz wichtig zu definieren, was sind jetzt meine Entwicklungsaufgaben für die nächste Zeit, die jetzt möglicherweise gar nichts mit dem Sport zu tun haben. Was ist mit Familie, was ist mit Kindern, was ist mit Partner finden? Auch das könnten Schritte sein, die ich ganz gut strukturieren möchte und mit denen ich dann mein Leben weitergestalte. Also ganz abgesehen vom Leistungssport.
Und vom Beruf ja dann auch. Also überrascht mich jetzt so ein bisschen, ne? Man hat ja immer das Gefühl, Sport und Beruf, und macht sich häufig gar keine Gedanken, oh, da gibt es auch noch ein Privatleben, was, wie du gesagt hast, auch ein bisschen in den Hintergrund getreten ist und auch sich ein bisschen verzögert entwickelt.
Genau, und bei den Coachings, die ich mache, zum Beispiel im Internat, da gibt es immer wieder dieses seltsame Gemisch, dass die Athleten auf der einen Seite natürlich jetzt super ihren Sport umsetzen können. Klar, die werden zum Training gefahren, haben einen super Kraftraum, die haben beste Voraussetzungen, aber sie leiden häufig dann darunter, ja, wo sind meine Freunde? Warum kann ich mich am Wochenende, ich kann ja mich mit keinem treffen, ich kann kein jugendlich angemessenes, sagen wir mal, Partyverhalten, ja, so kannst du es auch sagen, saufen gehen, mal was ausprobieren, das ist dann eben nicht möglich. Und dann noch die Mischung, Abitur steht an, die sind dann meistens auf Schulen, die mit dem Internat kooperieren, und dann habe ich da noch Klausuren zu schreiben, dann muss ich mich abends, wenn ich von meinem Leistungssport komme, gegen, keine Ahnung, 10 Uhr, muss ich nochmal 2 Stunden lernen, weil dann die Klausuren anstehen. Also dieses Gemisch von verschiedenen Aufgaben und sagen wir mal Pflichten, die ein jugendlicher Athlet hat, das ist schon echt ein Hammer. Und da sucht man manchmal auch verzweifelt, ich mache das mit den Kindern dann häufig, einfach mal so einen Wochenplan anzuschauen, wo habt ihr denn Freizeit, wo habt ihr Erholung und wie erholt ihr euch? Dann sagen ganz viele, ja, gar nicht. Also ich erhole mich gar nicht, weil ich habe gar keine Zeit dazu.
Nee, wenn man nämlich abends dann noch nach dem, keine Ahnung, bis Mitternacht irgendwie gelernt hat, steht am nächsten Morgen auch das Frühtraining vor der Schule wieder an. Also das ist schon ein straffer Plan. Und da Entlastung zu schaffen oder Zeitfenster zu schaffen, wo Entlastung ist, ist gar nicht so einfach. Ich habe mit jemandem gearbeitet, der hat einfach aufgehört mit dem Sport. Und der ist aber zu mir gekommen, um herauszufinden, ob er seinen Leistungssport noch machen will. Hat aber erstmal für sich entschieden, ich mache jetzt eine Pause. Und wir haben zusammen tatsächlich überlegt, was denn im Leben noch interessant sein könnte, weil er das wirklich nicht wusste. Und da war die Aufgabe herauszufinden, was es für ihn außerhalb des Sports überhaupt noch gibt, was er noch spannend findet. Und das Schöne dabei ist, dass er dann tatsächlich nach ein paar Monaten zu dem Schluss gekommen ist, dass er tatsächlich Hochleistungssportler in seiner Sportart sein will. Aber das war nur möglich, weil er sich diese Pause einfach genommen hat, was für den Verband vielleicht nicht ganz so einfach auszuhalten war, weil sie Angst hatten, dass sie dieses tolle Talent verlieren. Aber auch nur, weil sie es zugelassen haben wiederum, dass er sich diese Pause nimmt, haben sie ihn jetzt heute noch. Marion, jetzt kommt diese typische Frage, ne? Ich kenne die auch und ich frage sie trotzdem, weil es für die Menschen doch immer ganz gut ist, wenn ein Experte Tipps gibt. Mit Blick auf psychische Gesundheit bei Hochleistungssportlern, egal welchen Alters, hast du da Hinweise, Tipps, wie man fit bleiben kann mental? So zusammengefasst, so kompakt?
Genau, es fasst ja ein bisschen unser gesamtes Gespräch zusammen. Also der erste Tipp wäre von meiner Seite, frühzeitig sportpsychologisches Training mit in den Trainingsprozess von Athleten zu integrieren. Also das heißt, auch im Nachwuchsleistungssport die sportpsychologische Ausbildung, also die mentale Ausbildung des Athleten, genauso wichtig zu nehmen wie die Athletik, wie ne, Kondition, wie Technik, wie Taktik, weil der Kopf einfach unglaublich entscheidend ist in diesem Abrufen von Leistungen, wie die wir ja fördern wollen. Also letztendlich ist Leistungsoptimierung natürlich ein ganz tolles Ziel, aber eben Ohne die psychische Gesundheit läuft das nicht. Und deswegen brauchen wir Ressourcen, wir brauchen Resilienz und ne, also Widerstandsfähigkeit gegen stressige Situationen, denn die werden wir nicht aus dem Leistungssport verbannen können. Das heißt, Athleten müssen mit dem umgehen können, was dort ist. Und man kann nicht das System verdrehen oder verändern oder die Regeln ändern. Wir müssen dem Athleten beibringen, wie er damit klarkommt. Also das wäre mein erster Tipp, frühzeitig anfangen. Dann natürlich der zweite Punkt, Entstigmatisierung, also ein besseres Standing auch für die psychische Gesundheit oder beziehungsweise dann eben auch zugeben können, wenn man psychisch eben gerade nicht gesund ist. Zugeben können, ich bin jetzt erkrankt an einer Depression, ich brauche eine gewisse Zeit, um wieder zurückzukehren in den Sport. Und das nicht nur von Seiten des Athleten, sondern natürlich auch von Seiten des ganzen Vereins, Verbands, des ganzen Teams zu sagen, okay, der hat jetzt die und die Problematik und das dauert halt. Also das wäre mein zweiter Wunsch oder mein zweiter Tipp, ne, dass man da in die Richtung arbeitet, Entstigmatisierung. Ja, und das dritte wäre jetzt eigentlich der Punkt, wo es wieder um das mental gestärkte Netzwerk geht, sich Hilfe zu holen, sich frühzeitig auch an Experten zu wenden, die dann möglicherweise präventiv Schlimmeres verhindern können. Oder aber, wenn ich dann tatsächlich merke, ich habe eine tiefer gelagerte Problematik, dann brauche ich halt auch Hilfe, genau wie ich zum Physiotherapeuten gehe, genau wie ich zum Mediziner gehe, kann ich auch zu meinem Psychiater, Psychotherapeuten gehen und sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Also dieses Hilfe sich holen, das ist noch nicht so ganz perfekt. Das würde ich aber auch noch als einen Tipp mit auf den Weg geben.
Und was können wir dafür tun, wir Sportpsychologen, Trainer, was können Trainer dafür tun, damit das besser wird?
Also die Sportpsychologie sollte auf jeden Fall weiter kämpfen, weiter sich etablieren, nicht aufgeben, auch wenn es manchmal so ein bisschen schwierig ist, sich in diesem ganzen Gemenge zu positionieren. Deswegen also weiter an den Athleten arbeiten, auch mit ganz jungen Athleten schon das sogenannte Vertrauensverhältnis aufbauen, sodass man, wenn es dann, ja, wenn ich mit einem Achtjährigen angefangen habe, sportpsychologisch zu arbeiten, dann wird der, wenn er 16 ist oder 17, ist, wird er keine Hemmungen haben, sich zu öffnen und zu sagen, hey, heute habe ich aber mal das und das Problem oder heute konnte ich meine Leistung gar nicht abrufen, weil ich die ganze Zeit nur an, keine Ahnung, meinen Angstgegner gedacht habe. Also dort kann man frühzeitig sich in das System reinbringen. Das wäre für die Sportpsychologen wichtig und die Trainer. Klar, da ist natürlich auch noch eine ganz große Zielgruppe, die wir noch gar nicht so perfekt erreicht haben. Die müssen noch besser geschult sein in diesem ganzen sensibel sein für psychische Erkrankungen, für psychische Störungen, aber auch für sich selbst. Wir haben es angesprochen, wie wirkt meine eigene Kommunikation? Was passiert, wenn ich in irgendeiner Art und Weise mit meinem Athleten umgehe? Das wäre für Trainer ganz wichtig und da können, glaube ich, Sportpsychologen auch dem Trainer noch mal ganz toll zur Seite stehen in diesem sogenannten Coach the Coach. Dass man eben auch dort, ich sag mal, Hilfen anbietet, Feedback anbietet als Sportpsychologe. Wie kommt das rüber, wenn du mit deinem Team so und so redest? Das müssen die Trainer dann aber auch annehmen wollen.
Was ich jetzt mitnehme, ist, Leistungsoptimierung ist ja eigentlich das, was ein Sportpsychologe machen soll. Das geht aber auch nur, wenn der Sportler eine stabile Persönlichkeit hat. Und da sind Sportpsychologen schon gefragt im frühen Nachwuchsleistungssport. Ist das so? Wollen wir so damit schließen oder möchte jemand noch was sagen?
Also, ja, ich muss noch mal einmal ganz kurz. Leistungsoptimierung, du hast völlig recht, ist ein Wunsch und die Aufgabe, die der Sportpsychologe natürlich hat. Ich würde es so formulieren, dass es ohne psychische Gesundheit und ohne Persönlichkeitsentwicklung nicht geht, langfristig Leistungen aufrechtzuerhalten und deswegen alle drei im Auge zu behalten, auch wenn ich jetzt als Sportpsychologe vom Verein vielleicht geholt werde, der sagt, hey, komm, die Jungs schießen, treffen das Tor nicht. Sollte ich doch als Sportpsychologe diese zwei anderen Aspekte immer mit betrachten, damit Leistung auch wirklich langfristig möglich ist.
Ich finde, das ist ein ganz großartiges Schlusswort. Also von meiner Seite ganz herzlichen Dank, Marion, zu Prizio.
Ja, ich danke euch, war doch wunderbar.
Absolut. Von mir auch nochmal. Danke fürs Gespräch Und das war Trash Talk, der Podcast über Psychologie im Sport. In 2 Wochen gibt's die nächste Folge. Bis dahin, ciao.